freue mich darüber, heute einfach hier zu sein, das Wort Gottes zu sagen. Und nach Tradition der Calvary Chapel mache ich einfach weiter, wo ich vor einem guten Jahr irgendwie aufgehört habe. Und ich habe mir vor, ich glaube, 4 Jahren angefangen, den Epheserbrief zu machen. Und ich habe mir so vorgenommen, ich gehe das einmal durch und ich bin jetzt in Kapitel 3 immerhin angekommen. Und da mache ich jetzt weiter. Und das ist ein ganz spannender Text, aber auch wiederum diese Paulus-Texte nicht leicht zu verstehen. Wenn man das erste Mal so liest, dann hat man vielleicht ja auch Schwierigkeiten, das zu folgen. Aber ich möchte erstmal ein bisschen einsteigen mit dem, was Hintergrund von diesem Text ist. Ich werde jetzt versuchen, heute auf Deutsch zu sprechen. Also ich bin ja Holländer. Ich spreche normalerweise schon Deutsch, aber das ist keine leichte Sprache. Gib das ehrlich zu. Nun, zunächst mal schauen wir mal auf ein Stückchen Geschichte. Also damals, dass die erste Gemeinde entstand, ein wunderbares Ereignis. Da war diese enorme Welle des Heiligen Geistes in der Gemeinde in Jerusalem. Aber das wurde dann auch den Juden bekannt. Wir lesen Apostelgeschichte, wie diese Gemeinde sich entwickelte. 3.000, 5.000 und mehr Menschen zum Glauben kamen. Und sie taten alles zusammen, muss man vorstellen. Sie verkauften ihre Häuser, ihre Grundstücke, legten ihr Geld den Aposteln nieder und waren alle zusammen. Nun, das ist ein enormes Ereignis. Man muss das einfach vorstellen. Und dann kam natürlich in diese Zeit, dass so wie wenn Erweckung da ist, dann kommt auch der Feind. Dann kommt Widerstand. Und das kam im Laufe der Zeit. Und einer der wichtigsten, der diesen Widerstand praktisch ausübte, war ein ganz Bekannter, der später Paulus hieß, damals Saulus. Der schnaubte. Der ging sie hinterher und er wollte diese Gemeinde wirklich ganz und gar zerstören. Nichts sollte mehr da bleiben. Und dann merkte er, oh wei, die Leute hauen alle ab. 5000 hält man nicht gleich im Schacht, können wir die alle im Gefängnis tun, ist gar kein Platz dafür. Muss man einfach mal vorstellen, ich schildere das mal ein bisschen, weil wir lesen das alles so und verstehen gar nicht, was da abgeht. Sie gingen hinaus, preis den Herrn. Sie wären glücklich geblieben, vielleicht in Jerusalem. Aber wie wäre dann das Evangelium in alle Welt gekommen? Nun hilf Saulus, obwohl er zerstören wollte, ohne das wusste, dabei, dass dadurch die Christen sogar bis nach Damaskus gingen. Und Saulus damals, kriegt es mit. Und ich dachte, wei, jetzt gehen die dorthin und jetzt werden sie dort Gemeinde gründen. Wei, gehe ich schnell hinterher und hole sie dort ab. Und so ging Saulus hinterher, um diese zerstreute Haufen zu fangen, sie zurückzubringen, ins Gefängnis zu stecken. Aber wir kennen die Geschichte auf dem Weg nach Damaskus, Saulus, ein paar Gefährten mit ihm, auf einmal diese mächtige Offenbarung des Herrn. Wie ein Licht, oder es war ein Licht, heller als den Glanz der Sonne, was ihnen umstrahlte und auf einmal fielen alle zu Boden, alle merkten, es ist was, nicht alle hörten die Stimme. Saulus aber wohl, er zitterte. Es war ihm bange. Nun, diese mächtige Bekehrung war mittels seiner Offenbarung. Saulus, und wir lesen das dann in Apostelgeschichte 9, diese Bekehrungsgeschichte, wurde dann praktisch erblindet nach Damaskus geführt. Er betete, er fastete, er wusste nicht mal, wo er danach war. Nun, und wurde dann zu dem größten Heidenmissionar der Welt. Diesen Text, wo wir jetzt heute darauf zu sprechen kommen, in Epheser, bezieht sich auf diese Tatsache, wie Saulus dann zu Paulus wurde und wie er sich dann praktisch einsetzte und ein Amt übernahm, dieses Amt für die Heidemission. Nun, da bezieht sich diese Versen in Apostelgeschichte, in Epheser 3 darauf, das Amt des Apostels Paulus für die Heiden, so sagt, oder so dazu steht überschrieben in der Luther-Übersetzung, oder man könnte mit dem Wort Amt, es ist nicht so glücklich, gerade wenn man an Amt in Deutschland denkt, Amt ist irgendwie so, ja, beengend vielleicht, denn Verwaltung mag weiter sein, das Wort mag es vielleicht besser abdecken, oder auch eine Haushalterschaft. Nun, übersetzt kann es heißen, dass Gott Paulus für seinen Plan in Dienst genommen hat und hat ihn beauftragt, diesen Plan zu verkündigen, aller Welt. Und das wird in Epheser Kapitel 3, diese ersten 13 Versen deutlich gemacht. Ich leuchte nun diese Versen ab. Ich habe sie auch hier und dort leicht abgewandt. Ich habe nicht eine Übersetzung genommen, sondern einfach das zusammengeführt, wo es am eindeutigsten und klarsten auch folgt, das, was gemeint ist, im griechischen Urtext. Ich lese einfach mal, es wäre leichter, wenn jeder mitlesen kann. Ach so, der zweite Computer. Ja, darum bin ich Paulus, so fängt es an. Der gefangene Christi Jesu für euch die Heiden. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben ist. Und so fängt Paulus an. Der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben ist. Diese Verwaltung hat er schon verkündigt in ganz Asien, hat schon Gemeinden gegründet, worunter die Epheser-Gemeinde wahrscheinlich nicht von ihm gegründet, aber er hat dort schon 2 Jahren sich aufgehalten und hat da sehr viel Gutes gewirkt. Deswegen sagt er und greift darauf zurück, ihr habt doch wohl diese enorme Verwaltung gehört, die mir für euch von Gott durch die Gnade Gottes gegeben ist. Vers 3, durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich es oben in Kürze geschrieben habe. Oben meint in den Kapiteln, den ersten beiden Kapiteln des Epheserbriefes. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, eine gute Aussage, wenn ihr es lest, liest ihr die Bibel? Liest ihr? Also, es ist eine ganz wichtige Sache. Wenn ihr es lest, das muss ihr sagen, ihr schreibt hier einen Brief und es ist ihm wichtig, dass diesen Brief gelesen wird. Wir werden sehen, warum. Wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus werdet ihr dadurch erkennen. Das bezieht sich eben auf den ersten 2 Kapiteln des Epheserbriefes. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt durch den Geist geoffenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten. Jetzt kommt eine kurze Zusammenfassung, Vers 6. Die Heiden sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung an Christus Jesus durch das Evangelium. Dessen Diener ich, Paulus, geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirkung seiner Kraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und für alle ans Licht zu bringen, was die Verwaltung, es ist mir wichtig, dass hier dieses Wort steht, denn in dem Urtext steht genau das gleiche Wort, was auch in Vers 2 steht, was die Verwaltung des Geheimnisses ist, das von Ewigkeit her in Gott, dem Schöpfer, verborgen war, damit jetzt den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die vielfältige Weisheit Gottes kundgemacht werde, nach dem ewigen Vorsatz, den Gott gefasst hat, in Christus Jesus, unserem Herrn. In ihm, in Christus, haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, Paulus, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse für euch, die eure Ehre sind. Ich möchte beten. Herr Jesus, welch mächtiges Wort. Wir danken dafür, dass Paulus es aufgeschrieben hat, dass wir somit von dieser Verwaltung, die du ihm anvertrautest, lesen dürfen. Und ich bitte dich darum, dass du uns aufklärst, uns aufdeckst, was du mit diesem Geheimnis meinst, hier verkündigt, dass du uns aber auch Deutlichkeit darüber gibst, was das meint, für uns persönlich, wie wir das im Alltag auch umsetzen können. Bitte lege du selber aus durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ich habe schon gesagt, diese Texte sind so gesagt, wenn man es zum ersten Mal liest, nicht leicht zu folgen. Deswegen will ich versuchen, es ein bisschen zu ordnen und euch dabei ja vielleicht auch eine Hilfe zu bieten. Es geht ganz zentral um das Geheimnis des Christus. Das Wort Geheimnis finden wir in diesem Text dreimal, im gesamten Epheserbrief sechsmal. Deswegen möchten wir hier dieses herausgreifen, denn es geht hier um dieses Geheimnis und die Tatsache, dass Paulus hier etwas für uns Heiden, glaub alle gehören dazu, das heißt Heiden sind nicht Juden von Geburt an, das heißt von der Herkunft her, das heißt das, was er für den Heide für uns somit hat. Und ich möchte das dann so einteilen, dass ich erstmal die Art der Vermittlung dieses Geheimnisses beschreiben möchte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da möchte ich etwas länger mich bei aufhalten. Dann der Inhalt des Geheimnisses, eigentlich schon beschrieben in den ersten beiden Kapiteln, aber jetzt in Vers 6 nochmal zusammengefasst. Dann die Verwaltung des Geheimnisses, die ihm anvertraut wurde und die er auch uns praktisch überreicht und durch uns ein Stück weit weitergegeben werden soll und will. Und dann nochmals praktischer Umgang mit dieser Verwaltung, da nochmal zwei, drei praktische Punkte. Aber erstmal die Art der Vermittlung des Geheimnisses, ganz offensichtlich, Paulus macht es klar, durch Offenbarung. Und dieses Wort ist äußerst wichtig. In Vers 3 sagte er das konkret, durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden. Und ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, was er mit Offenbarung meint. Wir lesen zum Beispiel in der Apostelgeschichte, in dieser Bekehrungsgeschichte, in Vers 15, der Herr sprach zu ihm, das heißt, da war Paulus dann in Damaskus blind, 3 Tage fastend und betend da lag. Und dann sah er in Vision von einem Mann, Hananias gemeint, der zu ihm kommen würde. Hananias bekam den Auftrag vom Herrn, er solle zu Saulus gehen und hatte natürlich Furcht, denn er kannte diesen Mann, der die Gemeinde verfolgte. Aber dann sagt der Herr zu Hananias, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Als alles Erstes, dass er meinen Namen trage vor Heiden. Die Heidenmission. Saulus, ein auserwähltes Werkzeug. Als ich diesen Text nochmal durchgenommen habe, habe ich gedacht, wie wichtig ist es, Paulus und seine Briefe ernst zu nehmen für uns Heiden. Natürlich können wir flotterig sagen, ohne Jesus nichts. Und das stimmt. Und Paulus würde es bestätigen. Aber ohne Paulus hätten wir Heiden keinen Anteil. Natürlich hätte Gott sich ein anderes Gefäß suchen können, er hätte es getan, aber wir müssen sehen, es brauchte ein Gefäß. Und Saulus war es. Und da, wo die Schriften des Paulus in Frage gestellt werden, da, wo gesagt wird, ja, Paulus hat diese und jene Meinung, aber oh, der Paulus war ja auch nur ein Mensch. Leute, verstehen wir nicht, welche Verwaltung, welche enorme Aufgabe Paulus hatte. Er war der einzige Anlass. Er war das Gefäß, was vom Herrn ausgesucht wurde, ganz besonders, um uns diese Botschaft zu vermitteln. Und das wurde schon am Anfang nach seiner Bekehrung ihm so kundgemacht von dem Herrn. Denn Hananias sagte das nicht aus ihm selbst. Er hatte den Saulus liebst umbringen wollen. Denn er verfolgte ja die Gemeinde. Aber das musste er vom Herrn her sagen. Dann Paulus selbst in Galater 1, Vers 11. Ich tue euch kund, ihr Galater, eine Gemeinde in Galatien, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Es ist ihm so wichtig, das immer deutlich zu machen. Er sagt, das Evangelium, das von mir verkündigt ist. Können wir sagen, Mann, machst du dich nicht so wichtig? Das ist doch das Evangelium Jesu Christi. Das stimmt, das sagt er auch. Aber er hat das praktisch in Worte gefasst und er war das Gefäß, wodurch das uns bekannt gemacht wurde und wodurch wir heute das alles noch lesen können. Sonst wären wir ganz schön aufgeschmissen durch alle Bewegungen in der christlichen Geschichte, in der theologischen Geschichte. Galater 1,12, denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Nun, uns ist nicht genau hier gesagt, wie das stattfand. Aber dieses Wort Offenbarung muss über alles hinaus gewesen sein, was wir unter irgendwelchen Träumeleien, vielleicht vom Herrn, Visionen oder was auch immer wir gehabt haben. Das muss über all dem hinausgehen. Denn er hat eine Verwalterschaft bekommen. Ich habe dann gestern gedacht, das Wort Verwaltung ist ja nicht leicht zu verstehen. Also, was ist eine Verwaltung? Nun, wenn es einen reichen Person gibt, kann er sagen, hier habe ich Güter oder hier habe ich Landereien und die übergebe ich dir. Du kannst diese Landereien, diese Güter verwalten. Du sollst damit Gutes machen. Aber du musst natürlich irgendwann Rechenschaft ablegen und mir aus dieser Verwaltungschaft Abgaben geben. Das ist ein Verwalter. Das heißt, wenn Paulus sagt, ich bin ein Verwalter, dann steht er auch unter dieser enormen Verantwortung. Welch eine Last, würden wir sagen, Gott Rechenschaft abzulegen von dem, was er uns da weitergibt in seinen Schriften. So wichtig ist dem Paulus das, dass er es traut zu sagen. Auch hier, und die sagen es manchmal locker, von Jesus ist so radikal in seiner Aussage gewesen, niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Das kann nur ein Spinner oder einer sagen, der wirklich die Wahrheit sagt. Und genau das können wir auch von Paulus sagen. Wenn er sagt, ich habe eine Verwaltung von Gott, dann kann nur ein Spinner da sein, reif für die Psychiatrie, oder einer, der wirklich die Wahrheit sagt und das aus Gottes eigene Hände diese Verwalterschaft empfing. Das ist Offenbarung. Nun, das empfingt den Paulus für uns. Galater 1, weiter. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meinem Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, seinen Sohn offenbart in mir, Bekehrung, damit ich ihn durch Evangelium verkündigen sollte, unter den Heiden, da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut. Ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus. Danach, 3 Jahre später, kam ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas, was ist Petrus, kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Galater 2, Vers 1, danach, 14 Jahre später, zog ich abermals hinauf nach Jerusalem. Ich zog aber hinauf aufgrund einer Offenbarung und besprach mich mit ihnen über das Evangelium, das ich predige unter den Heiden. Besonders aber mit denen, die das Ansehen hatten, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Das heißt, Paulus verkündigt erst das Evangelium, weil er sich sicher ist, dass das aufgrund der Offenbarung Gottes ist oder des Herrn Jesus selbst. Und dann sagt er sich, jetzt fängt das an, seinen Lauf zu nehmen. Jetzt muss ich mich auch mit den anderen Aposteln abstimmen. Und sie kommen zusammen und er bekommt durch das, was er bezeugt, sofort den Segen. Und sie erkennen, ja, das ist das richtige Evangelium. Wir haben es hier nicht mit einem Irrtum zu tun. Nun, Geheimnis. Hier, den Paulus gegeben durch Offenbarung, aber es gibt andere Geheimnisse. 2. Thessaloniker 2, Vers 7. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Oder Vers 8, dann erster Teil. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Wenn wir vorher, wir werden das Geheimnis, was Paulus hier vermittelt, noch nachgehen, aber es ist auf jeden Fall kein Mysterium, nicht etwas, was verborgen ist, sondern was offenbart worden ist. Aber hier haben wir etwas, was mit Gesetzlosigkeit, mit Bosheit zu tun hat. Und hier sehen wir, es ist noch nicht offenbart geworden, der Gesetzlose. Es ist noch ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis wirkt, hat Kraft, tut den Menschen praktisch unter in ihren Herzen, unter in ihren, wo auch immer, jucken. Denn Paulus sagt auch dann, 2. Thessaloniker 2, Vers 11, Gott sendet ihnen darum eine wirksame Kraft des Irrwahns. Das Wort, das griechische Wort dahinter, eine Energie. Das heißt, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirkt durch Energie, durch Kraft, durch etwas, was wir unmittelbar spüren. Gute Gefühle können wir dadurch haben. Und das, diese wirksame Kraft, so sagt er weiterhin im Vers 11, dass sie der Lüge glauben. Neulich waren wir unterwegs mit dem Zug, kamen zurück aus Berlin. Da sah uns eine junge Frau gegenüber und diese junge Frau hatte so Rasterlocken und hat überall so Ringen in Nasen und Ohren und so weiter. Und man konnte sehen, dass unter ihrem T-Shirt so ein Drachenspitze hier vorging, bis in den Nacken und auch in den Hand, da waren die Spitzen. Das, was da unter war, konnte ich erahnen. Sie las ein Heft über Yoga. Ich habe ihr dann am Ende nur gefragt, machen Sie das denn auch, was Sie da lesen? Und dann auf einmal, sie war total zu, sie hat überhaupt nicht Kontakt mit uns gemacht. Auf einmal wurde sie ein bisschen offen und sagt, ja, ja, das wird sie machen. Sie macht eine Ausbildung in Indien und das hat eine amerikanische Institut gegründet. Das ist alles wunderbar mit Zertifikate und so weiter. Ich dachte, oh wei, oh wei. Die wird jetzt mit Zertifikaten, ja, mit Drachen und allem und Ringen und Nasen und was alles, die wird auf unsere Kinder, auf unsere Gesellschaft losgeschickt. Yoga. Aber wetten, es wirkt. Es wirkt. Nun, ich bin jetzt heute hier. Eigentlich wollte Edmund die nächste Woche erst fliegen. Diese Hochzeit ist erst nächste Woche. Aber er sagte, ich habe noch ein anderes Problem. Mein Schwiegersohn, ein Russe, der lässt seine Familie, meine Tochter und drei Kinder im Stich. Der war Pastor einer Gemeinde. Der war Pastor. Und nun lässt er das alles hinter sich. Und was macht er? Er macht eine Ausbildung zum Yogalehrer. Das wirkt, das kann man nämlich spüren. Die Kraft des Yoga. Machen wir mal diese Übungen. Das wirkt, das kräftigt. Auch die sexuelle Energie wird aufgeblasen. Ich kann das sagen. Ich habe es früher auch gemacht. Ich weiß, was alles dahinter steht. Ja, es ist eine wirksame Kraft, aber die da Lüge bewirkt. Die Lüge ist ein Abfall von Gott. Dann hat Martha noch ein Heftchen, ein englisches Büchlein mitgenommen über Yoga aus christlicher Sicht. will versuchen, mit ihm Schwiegersohn noch darüber zu reden, aber wenn jemand schon da drin ist und gemerkt hat, dass es wirkt, ist es sehr schwer. Ich will nur klar machen, den Unterschied zwischen Offenbarung der Wahrheit, des Geheimnisses Gottes und die Wirksamkeit einer geheimen Kraft. Nun, diese Kraft ist wirklich da in dieser Welt und in vielen Dingen zu sehen. Man kann so vieles auflösen. Schauen wir noch mal einen Vers in Epheser 5. Den Vers kennen wir wahrscheinlich alle. Das wird auf die Ehe angewandt. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seine Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und dann sagt Paulus, dies Geheimnis ist groß. Hier geht es darum, wie ein Mann und eine Frau zusammenkommen und eine Einheit bilden. Dies Geheimnis ist groß. Und dieses Geheimnis einer Beziehung, die ein Fleisch ist, ist wahrlich groß. Schauen wir mal zu den Religionen allerhand Art, da wo sie wirklich ins Unsichtbare greifen und wirksam werden, spielt Sexualität eine große Rolle. Die Mysterienreligionen haben alle mit Sexualität zu tun. Auch die höchste Form des Buddhismus mit sexuellen, magischen, tantrischen Ritualen. Nun, all diese Dinge gebrauchen dieses Mysterium, diese geheime Kraft hinter dem. Dieses Geheimnis ist groß. Ja, diese Kraft wirkt, die ist da. Dieses Geheimnis hat Gott ja auch ein Stück weit in unsere Schöpfung gelegt. Die Spannung Mann-Frau ist eine enorme Spannung und kann wirklich, wenn eine Einheit entsteht, eine wunderbare Kraft freisetzen. Ja, aber welche Gefahr steckt darin, wenn wir anfangen, diese spirituell zu nutzen? Jetzt sagt Paulus, dieses Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Jetzt kommt er mit dem Mysterium hin zu einer Realität, Gemeinde, und sagt, Jesus ist der Eheherr. Und ihr, wenn ihr mit eingestiegen seid, die Gemeinde, ihr seid seine Braut. Und da kommen wir auf eine reale Offenbarung. Hier geht es nicht um Energie, es geht hier darum, ob wir uns auf die Offenbarung stützen. Vor zwei Wochen waren wir in Österreich, waren in einer Gemeinde und die Gemeinde war ziemlich lebendig, ein bisschen charismatisch und wie es dann so ist, Predigt und so weiter und Halleluja. Am Ende, da sollte ich natürlich als Pastor dann auch beten für die Leute und die kamen alle. In der charismatischen Gemeinde kommen sie dann auch alle, haben alle ihre Anliegen und dann soll ich da laut mit Worship und so weiter dahinter, soll ich ja für die Leute beten. Und ein Mädchen kam mit ihren Eltern. Und das Mädchen, noch jung, noch sehr jung, ja, sagte die Mutter, sie hat ein Anliegen, ja, ihr Freund, ob er nicht, katholisch und so weiter, ob er nicht zum Glauben kommen könne. Ja, natürlich habe ich da brav gebetet. Aber ich habe gemerkt, dieses Mädchen hat ihre erste sexuelle Erfahrung mit den Jungen schon gemacht. Sie war schon gebunden, sie weinte. Nicht, weil sie aufhören wollte, sondern weil sie Angst hatte, sie müsste das eventuell aufgeben. Und so ging sie hinaus, gebunden, wie sie gekommen war. Nun, das sind Realitäten. Sexualität ist ein Mysterium. Und den jungen Leuten ist es ja fast unmöglich, davon rein zu bleiben heute. Schauen wir uns Internet an, schauen wir all diese Dinge an. Ja, da läuft was, da spürt man was. Das gibt eine kurze Befriedigung. Aber genau diesen Bann, wo wir dann stehen, muss irgendwann gebrochen werden. Weil das blendet uns, dass wir nicht sehen das helle Licht des offenbarten Evangeliums. Okay, machen wir weiter. Das Geheimnis, dem aber, der euch stärken kann, sagt Paulus gemäß meinem Evangelium. Meinem Evangelium. Nochmals, wie wichtig diese Offenbarung von Paulus ist. Und er predigt von Jesus Christus, durch die das Geheimnis offenbart ist, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war. Um diese Offenbarung geht es. Dies war in früheren Zeiten, Epheser 3, 5, den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt durch den Geist geoffenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten. in früheren Zeiten, das ist die Spannung, war es nicht da, jetzt aber. Also das heißt, die Offenbarung des Geheimnisses war damals verborgen, jetzt ist es ans Licht gekommen. Damals war überhaupt nicht kundgemacht bei niemand dieses Geheimnis, was hier angesprochen ist in Epheser 3. Heute aber ist es wohl ans Licht gekommen. An den Menschenkindern war es überall, das heißt, die Menschen haben überhaupt keinen Zugang bis zu diesem Zeitpunkt zu dieser Wahrheit gehabt. Es war in Gott verborgen, aber jetzt an seinen heiligen Aposteln und Propheten kundgemacht. Somit ist Geheimnis nicht ein Mysterium, was irgendwelche Kräfte, Energien in uns freisetzt, sondern das Geheimnis des Christus ist also nicht mit etwas gemeint, was man nicht erklären können, sondern eine jetzt neu offenbarte Wahrheit. Bei Gott war es schon vorhanden, aber bei uns noch nicht zugänglich bis zu diesem Zeitpunkt. So wird Offenbarung, und ich möchte das betonen, das ist eigentlich das Wichtigste, was ich in diesem Auseinandersetzung klar machen möchte, das Geheimnis des Christus durch Offenbarung, den Paulus kundgemacht wurde. Wir lesen zum Beispiel als Unterscheidung auch bei Mose folgendes, 4. Mose 12. Ich möchte nur Vers 8 zitieren. Von Mund zu Mund rede ich Gott mit ihm, Mose, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse, und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Durch Mose waren auch von Gott offenbarte Worte offenbar geworden und er hat sie aufgeschrieben. Da macht er den Unterschied, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse. Das ist, was manche Propheten sehen. Visionen, aber man weiß nicht genau, wie sie zu deuten sind. Sie sind häufig auch vieldeutig. Aber hier von Mund zu Mund. Und das muss bei Paulus genau der Fall gewesen sein. Paulus hat diese Offenbarung von Mund zu Mund von dem Herrn Jesus oder von Gott selbst empfangen. Zweiter Punkt, der Inhalt des Geheimnisses. Nun, dieser Inhalt bezieht sich auf diese Einheit von Juden und Heiden in einem Leib. Wir lesen das Vers 6, die Heiden sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Somit sollen die Heiden erstmal Miterben sein, das heißt, hier ist die Gotteskindschaft angesprochen. Kinder sind ja bekanntlich in der Erbe des Vaters mit eingenommen. Wenn Gott unser Vater ist, dann werden wir zu seiner Zeit auch dieses Erbe empfangen. Also hier ist die Gotteskindschaft angesprochen, was bis dahin bei den Heiden unmöglich war. Dann sind wir Mitglieder an einem gleichen Leib. Nun in Epheser 2, den letzten Versen, ist das ausführlichst beschrieben. Den letzten Predigt vor fast anderthalb Jahren oder einem guten Jahr, auf jeden Fall, da hatte ich abends ein junges Pärchen, Juden. Ich weiß nicht, wer dabei gewesen ist, aber es war eine wunderbare Sache. Es war auch genau passend, dass er zu diesem Text kam und hat dann verkündigt auf eine Art und Weise, wo ich sagte, wow, und viele haben gedacht, boah, das war eine so schlichte Klarheit. Es war so eine Freude, diesen jungen Mann, diesen jüdischen jungen Mann zuzuhören. Und hat die einfachen Wahrheiten aufgelistet, auch bezogen auf die Juden und ihr Gottes Ziel dahinter. Es war einfach ein Aufatmen. Es war schlicht, so habe ich den Empfinden gehabt, erwecklich. Und ich dachte, wow, es scheint uns irgendwie etwas zu fehlen. Diese Juden haben einen Hintergrund, eine Grundlage im Alten Testament. Und das bringen sie, wenn sie zum Glauben, zu Jesus kommen, mit. Und haben somit ein Reichtum, die uns nicht so leicht zugänglich ist. Nun müssen wir wissen, dass auch hier in unserer Geschichte, nicht so lange Geschichte, die Geschichte des Dritten Reiches, hier ein Bruch entstand. Ich weiß nicht, ob ihr euch das bewusst ist. Aber es war so, dass bis dahin die Juden allgemein zwischen uns lebten und da, wo sie zum Glauben kamen, sie einfach Mitglieder der Kirchen waren. Und da Hitler, dämonisch, teuflisch, wie er geleitet wurde, hat das Erstes da reglementiert. Und das Erstes ein Gesetz geschrieben, dass die Kirchen die Juden nicht mehr in ihre Gottesdienste lassen dürfen, sondern dass sie getrennt Gottesdienst führen sollten. Das wurde durchgesetzt. Und wir lesen das zum Beispiel in einem Buch von einem Märtyrer, Paul Schneider. Der war Pfarrer diese Zeit. Und er hat mit seinen Kollegen diese Thematik diskutiert. Gesagt, sollen wir das machen? Ja, sie mussten es machen. In der Bibel heißt es auch, die Obrigkeit soll man gehorchen. Und das war die Obrigkeit. Aber er merkte auch, aber hier wird eingegriffen in Sache der Offenbarung Gottes, dass Juden und Heiden in einem Leib zusammengehören. Und da wird ein Riss bewirkt. Und er merkte, das ist nicht in Ordnung. Leute, diesen Riss ist da entstanden und ist weitergeführt. Wir wissen die ganzen Ergebnisse des Dritten Reiches. Und wir wissen auch, vielleicht wisst ihr es nicht, aber es ist nicht so, dass Hitler der Einzige war, der die Juden weghaben wollte. Antisemitismus war fast in aller Welt da. Auch in Amerika. Auch in Kanada. Denn da kamen Schiffe mit Juden und die Amerikaner haben ihre Grenzen geschlossen. Übrigens, und da sprechen die Kanadier jetzt für sich, es gibt jetzt eine Bewegung, also ein Mann, ein Leiter, ein Regierungsleiter, der Christ ist, der hat diesem peinlichen geschichtlichen Ereignis, dass auch die Kanadier die Grenze für die Juden dazu gemacht haben, aufgegriffen und hat öffentlich dafür Buße getan. Manche meinen, deswegen geht es heute den Kanadiern besser als vielen anderen. Aber gut, das sind solche Nebenbemerkungen. Aber es ist eine Realität. Antisemitismus war überall. Und diesen teuflischen Plan wurde durch Hitler umgesetzt. Nach dem Krieg ist diese Wunde eigentlich nie wieder geheilt worden. Aber wir wissen auch, wie Paulus schnaubte hinter den Christen her, Hitler hinter den Juden, dass genau diese Sache zum Ergebnis kam, in dem Israel wieder ein Land bekommen konnte. Und Israel jetzt ein Land ist. Aber heute sprechen wir nicht mehr so sehr davon, dass Juden und Christen in eine Gemeinde kommen. Da, wo Juden zum Glauben gekommen sind, nennen sie sich messianische Juden und gehen in eigene Gemeinden. Wir sehen somit geschichtlich, dass diesen Bruch nicht wirklich aufgelöst worden ist und vielleicht wird sie auch nie wieder aufgelöst. Und so müssen wir auch erkennen, wo wir rein geschichtlich, auch heilsgeschichtlich stehen, dass es hier dahin geht, dass die Juden jetzt zum Glauben kommen und somit die Zeit der Heiden zu Ende geht. Und somit ein Abfall der Gemeinde Christi immer mehr stattfindet, um sich greift. Wir sind Mitteilhaber der Verheißung. Nun, das sind Dinge, die Paulus beschrieben hat. Und wir wissen, was dabei herauskam, als er, Paulus, vielleicht noch dachte, in Jerusalem wäre die Zeit, wo er leiden musste, wo er vielleicht sogar sterben musste. Und er ist mit einer Gabe an den armen Christen in Jerusalem hingegangen. Und er stand vor der Gesellschaft von Juden und er wurde natürlich angefochten. Größte Anfechtung der Juden war an diesem Zeitpunkt, als er im Tempelgelände stand und von den Juden angefochten wurde und ein Riesenaufruhr kam. Da haben sie ihm zugehört, als sie ihn, Hebräisch, sprechen hörten. Sein Zeugnis konnten sie hören, bis zu dem Zeitpunkt, dass er sagte, dass der Herr ihm zu den Heiden sandte. Und da schrien die Juden. Und da wurde er fast ermordet, wenn nicht die Römer dazwischen gekommen sind und die ihn abtransportierten. Und somit ist Paulus über Caesarea zu dem Kaiser geschickt in Rom, Von dort aus schreibt ihr diesen Brief. So ist geschichtlich damals diese ganze Sache von Jerusalem, Damaskus, Caesarea, Antiochia, ganz nach Rom gegangen. Wir können ja gegen römisch-katholische Kirche sein, aber da war nun mal die Grundlage. Und wir alle stehen auf dieser Grundlage. Ohne diese Kirche wären wir heute auch nicht da und konnte die Reformation auch nicht stattfinden. Da wurde wenigstens ein Kanon zusammengestellt. Da wurden diese Schriften verteidigt. Die wurden überliefert, auch wenn in unverständlicher lateinischer Sprache. Aber dennoch haben wir Anteil über die. Dies alles, diese Mitteilhaben der Verheißungen, auch des Alten Testamentes, sind dort für uns zugänglich. Dessen des Evangeliums Diener ich geworden bin, sagt Paulus, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirkung seiner Kraft gegeben ist. Die Wirkung der Kraft Gottes ist durch Gnade gekommen und wirkte durch Offenbarung und nicht durch eine Kraft, die Paulus so sehr spürte, wie ein Mysterium in seinem Leib. Dritte, die Verwaltung des Geheimnisses. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Paulus mag sein, übertreibt Allergeringste von allen Heiligen. Einerseits sagt er das, andererseits beschreibt er diese enorme Verwaltung. Es ist in der Art, wie es hier tut. Mir macht in der Demut niemand etwas vor. Ich weiß es nicht, aber es geht vielmehr um eine Art. Denn Paulus weiß, dieses Wort Allergeringste bezieht sich auf sein Stand vor Gott. Er verfolgte die Gemeinde und dann wurde er berufen. Und so setzte er immer wieder da an, in sein Zeugnis und in seine Lehre. Und macht auch klar, dass die Offenbarungen Gottes nur da stattfinden, wo man gering ist. Wir brauchen genauso Offenbarung. Wenn Gott sich nicht uns offenbart, dann kann dieses Wort, was hier steht, 100.000 Mal gelesen werden. Aber es geht rein Ohr ein und andere aus. Es wird uns überhaupt nicht treffen. Wenn Gott, wenn Jesus sich nicht uns offenbart, wir sind davon abhängig. Auch unsere Bekehrung war so, dass Jesus, dass Gott sich selbst offenbarte. Ich hätte doch durch solche Worte mich nicht von so einem, für mich damals so gedacht, schönen Religion wie Buddhismus fernhalten lassen. Wenn nicht Jesus, wenn nicht Gott sich dort offenbarte. Und seine Aufgabe ist, für alle ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses ist, das von Ewigkeit her in Gott, dem Schöpfer, verborgen war, damit jetzt den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die vielfältige Weisheit Gottes kundgemacht werde, nach dem ewigen Vorsatz, den Gott gefasst hat, in Christus Jesus, unserem Herrn. Diese Verwaltung, nochmals gesagt, das, was ihm hier von Gott gegeben wurde, war zunächst mal darin, dass er diesen unausforschlichen Reichtum des Christus verkündigte. Der Glaube, diese Verkündigung aber, kommt aus dem Wort des Christi. Römer 10, Vers 17. Daraus soll die Predigt sein und erst dadurch soll Glaube geweckt werden können. Seine Aufgabe, diese Verwaltung, war, ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses ist. Ans Licht zu bringen, er sollte es beschreiben, er sollte es auch offenbaren. Wenn es nur diese Briefe gewesen wäre, wäre es zu wenig gewesen. Denn durch ihn geschahen die Zeichen des eines Apostels. Und die Menschen haben durch Offenbarung erkannt, was hier stand, was hier steht, was er hier beschreibt. Es wurde ans Licht gebracht. Nun, die Realität ist, und das müssen wir so auch erkennen, dass wir als Heiden mit teilhaben, so sagt es Paulus in Römer 11, an den Stamm, den herrlichen Stamm, die in diese Erde den Saft herausholt. Wir sind eingepropft von oben. Und wenn wir dieses Verhältnis nicht verstehen, dass wir durch Jesus eingepropfte Zweige in den heiligen, wunderbaren Ölbaum sind, wenn wir das, diese Wahrheit nicht verstehen und uns somit demütigen, auch unter der Schrift des Alten Testamentes, nicht, dass wir die Gebote und Gesetze alle halten, die die Juden halten sollten, aber wohl die ewige Wahrheiten, die darin vermittelt wurden, dass wir darin Saft und Grundlage finden, wie es eben diese messianische Juden noch haben. Dann soll diese Verwaltung zum Ziel haben, dass die Gemeinde den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt die vielfältige Weisheit Gottes kundgemacht werde. Was? Wir? Wir? Häuflein hier? Sollen Mächten und Gewalten in der Himmelswelt etwas kundmachen? Soll das so sein? Nun, es steht hier. Das ist offenbartes Wort. Nun ist die Frage, ob wir das wiederum als Realität in unser Leben und unser gemeindliches Leben erkennen. Die Mächten und Gewalten in der Himmelswelt sind die bösen Mächten, die Bösewichten, die ganz schön mitmischen, die uns ganz schön entmutigen, die uns ganz schön runterholen, die vielleicht manche die Welt wieder lieb machen, dass sie abfallen, dass sie wieder zurückfallen in wirksame Dinge, dass jemand statt Pastor Yoga-Lehrer wird. Nun, all diese Dinge sind unter Leitung von Gewalten, von Mächtigen. Dagegen ist unser Kampf. Epheser 6, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und das ist eine große und große Wahrheit, unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Kräfte dieses Zeitalters. Nun, in diesem Kampf stehen wir heute. Nun, da soll kundgemacht werden, wo es hier darum geht. Kundgemacht die Einheit von Juden und Christen, das heißt, wir gebaut und eingepfropft in dieses heilige Saft des Alten Testamentes mit der neuen, frischen Offenbarung durch den Geist des Evangeliums. Praktischer Umgang. Ganz kurz. Erstmal heißt es, in ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Also in dem Sinne, Freimütigkeit zu haben, ist auch bezogen auf die Verkündigung. Paulus betet oder lässt auch beten, um Freimut zu verkündigen, diese herrliche Botschaft. Jeder, der in der Verkündigung steht, weiß, dass da, wo dafür gebetet wird, da, wo Unterstützung und Vertrauen da ist, Freimütigkeit zum Reden da ist. Das ist nicht von heute auf morgen da. Da, wo man vielleicht länger, während, immer wieder verkündigt, da, wo wir eine Fastenwoche haben und jeden Abend zusammenkommen, da, wo das, man könnte sagen, durch Gewohnheit vertieft wird, da entsteht auf einmal eine Freimütigkeit zum Reden, zum Hören, zum Handeln. Und das ist eine Realität. Im letzten Jahr wurde das ein Stück weit bei einem oder anderen auch deutlich, in dieser Fastenwoche. Es ist eine wunderbare Sache. Und ich glaube, wir müssen danach streben. Und solche Fastenwochen können auch dazu beitragen. Und dadurch finden wir Zugang. Durch Gebet, durch Jesus. Er ist die Tür. Dadurch ist auch Zuversicht da. Im Glauben an ihn. Und angesichts von vielen schwierigen Dingen. Wir haben gebetet auch für Wolfgang, für Heidi. Und angesichts dieser Tatsache, da zu sehen, in Zuversicht zu stehen und auch da miteinander für dieses Stück Leid, das Teil unserer Gemeinde zu beten, betet, dass da keine Entmutigung stattfindet, dass da wirklich dieses Aufschauen da ist. Dass wir noch sie vor allen Dingen in diesem Wissen stehen, dass was auch immer geschieht mit dem kleinen Jungen, dass wenn wir Gott lieben, uns alle Dinge zum Besten dienen. Wenn wir nach diesem seinen geheimen und wahren Ratschluss berufen worden sind. Wenn diese Berufung stimmt, dann werden wir auch wissen, in der Liebe zu ihm, was auch immer geschieht, er hat ein anderen Ziel damit, den ich nicht erkenne. Und vertrauen wir das, finden wir Zuversicht durch den Glauben an ihn, auch über diesen Dingen. Paulus betet, dass wir nicht mutlos werden, wegen seiner Bedrängnis. Für euch, diese Bedrängnis ist für die Heiden, und so meint ihr allgemein, seid nicht mutlos. Und ich glaube, das ist vielleicht eine der Sachen, die uns Christen am ehesten nachgeht, mutlos zu werden. Depressiv. Vielleicht es nicht mehr durchzublicken, nicht mehr zu wissen, ja Herr, warum geschieht das nun in meinem Leben? Gerade wo Not auftritt, da kann man mutlos werden. Oder da, wo Menschen länger im Glauben gestanden auf einmal auf anderen Wegen gehen, Verwirrung haben, depressiv oder ganz und gar nachlassen und nicht mehr kommen. Wir sollen nicht mutlos sein und das auch nicht in Bedrängnissen. Nun, Paulus ist es auf jeden Fall nicht. Denn Paulus sagt, diese Bedrängnis, die ich für euch habe, ist für euch, ihr Heiden. Warum leidet ihr Bedrängnis? Warum sitzt ihr im Gefängnis? Nun, weil letztlich die Juden ihm praktisch töten wollten, die Heiden, das heißt die römische Herrschaft, ihm genommen hat und ihm dann verschifft hat nach Rom, und dort ist er in Gefangenschaft. Diese Gefangenschaft ist um der Heiden willen, um uns willen. Und deswegen sagt er, wenn ihr das erkennt, dass diese ganze Bewegung, das, was heilgeschichtlich durch mich, durch Paulus geschah, ein Mann, ein Jude, an dem diese mächtige Offenbarung des Geheimnisses, was bis dahin verdeckt war, dann offenbar wurde und er durch Zeichen und Wunden bestätigt, dieses zeigte an der Heidenwelt, an die Heidenwelt. Nun, diesen Mann ist Ursache dafür, dass wir heute diesen Reichtum haben. Wäre nicht Paulus, würden wir hier nicht sitzen. Natürlich ohne Jesus und gar nicht. Aber erkennen wir doch an, wie wichtig das ist. Auch wir Heiden, hätten an der Beschreibung der Evangelien nicht genug. Wir brauchen die Offenbarung, die darüber hinausgeht. Denn Paulus offenbarte etwas von Jesus nach seiner Auferstehung, nachdem der Heilige Geist schon gesandt wurde. Und das brauchen wir unbedingt für das Zusammenkommen unserer Gemeinde. Das Geheimnis somit im Neuen Testament, und ich bringe noch ein Vers, und damit schließe ich ab, in Kolosser 1, 27 recht bekannt, der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist Christus in euch. Wenn ihr ihn hineingelassen habt, Christus in euch. Aber verstehen wir es recht, indem wir im Zusatz auch hier lesen, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, Christus in uns ist mehr als eine Kraft, als eine automatische Wirkung, die auf allem anwendbar ist. Es ist bezogen auf die Herrlichkeit der Ewigkeit, die uns durch Verheißung zugesagt ist. Eine ewige Herrlichkeit, die wir jetzt auf Hoffnung akzeptieren, indem wir Christus Jesus in uns aufladen, in uns einladen. Lass uns beten, lass uns aufstehen. Herr Jesus, wenn wir dich bitten dürfen, ist es auf Grundlage dieser mächtigen Offenbarung, die durch Paulus geschahen. Dinge, die bis dahin unbekannt waren. Diese mächtige Schau, dass eine Einheit von Juden und Heiden als Gemeinschaft vor dich treten durfte. Diese Gemeinschaft wollen wir auf dich blicken und auch einladen als Gemeinschaft, alle, die das noch nicht erkannt haben. Bitte dich, Herr Jesus, offenbare du dich ihnen. Ganz direkt, unmittelbar, schlicht und deutlich. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns weiterführst und auch durch diese Worte ermutigst. dass auch wir nicht mutlos werden, dass wir auch stolz sind um Paulus, der da litt, und um jeden Bruder und Schwester, die um der Verkündigung des Evangeliums willen leidet, eine Not ist, dass wir Anteil daran haben, betend und flehend zu dir. Bitte, Herr Jesus, segne du uns allen. Bitte, Herr Jesus, stärke du uns in dieser Hoffnung der ewigen Herrlichkeit Gottes. In deinem Namen, Herr, bete ich darum. Amen.